um Landbau. Die Bodenkultur gilt in Echrau als die bedeutsamste Kultur. Ist sie doch Voraussetzung für unser Überleben. Seine eigene Nahrung anzubauen und dabei die Fruchtbarkeit der Erde zu mehren, ist neben der Förderung der Kinder unsere vornehmste Aufgabe. Gleichzeitig behält der Mensch dadurch die notwendige Fühlung zur Natur und erlebt das zyklische Werden und Vergehen sowie das Zusammenspiel von allem Lebendigen. Durch den Landbau erntet man neben der Nahrung eine Fülle weiterer unschätzbarer und nicht käuflicher Früchte. Die Bewegung im Freien und der Sinngehalt der Tätigkeit schenken körperliche und geistige Gesundheit und Fitness, Einsicht und Erkenntnis über die Zusammenhänge des Lebens, Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, herrliche Müdigkeit und Appetit, der auf wunderbare Weise die einfachsten Speisen schmackhaft macht. Die aus dem Landbau entstehenden Erkenntnisse und Haltungen strahlen in den gesamten Lebensbereich aus. Weil uns diese positiven Wirkungen des Nahrungsanbaus bewusst sind, gilt es uns auch als folgenschwerer Fehler, den Menschen aus diesem im ureigensten Bereich zu vertreiben und ihm dafür sinnlose und nervtötende Arbeiten in Fabriken und Büros ausführen zu lassen. Zugleich hat die Mechanisierung und Chemisierung der Landwirtschaft zu einem Rattenschwanz von Folgeproblemen geführt. Die Menschen wurden der Natur entfremdet, die Familien- und Dorfstrukturen zerrissen und in der Folge das Land mit Verkehrswegen zerschnitten und die landflüchtigen Menschen in Industriezentren zusammengeballt. Aber auch für das Land waren die Folgen der Industrialisierung sehr nachteilig. Gedrängt von einem unerbittlichen Marktgeschehen, das immer billigere Produkte zu jeder Jahreszeit fordert, wurden die Agrarflächen maschinengerecht gestaltet und die vormals kleingegliederte Flur mit ihren artenreichen Rainen und Gehölzen in Agrarsteppen verwandelt, viele Wildtiere und Pflanzen ausgerottet, das Bodenleben mit Mineraldüngern und Pflanzengiften zerstört, die Krume durch die Bearbeitung mit schwerem Gerät verdichtet, der Bodenabtrag durch Wind- und Wassererosion gigantisch gesteigert. Mit dieser traurigen Entwicklung einher ging der Verlust der Wertschätzung des Lebendigen, von der Kenntnis von den Zusammenhängen und vom Zusammenspiel der Natur. Der fruchtbare Erdboden, von manchen Naturvölkern gleich einer lebensspendenden Mutter verehrt, wurde zum Produktionsfaktor degradiert. Den Tieren ging es nicht anders. Wildtiere, die wirtschaftliche Interessen störten, suchte man auszurotten, was oftmals auch gelang. Geduldet werden nur jene Tiere, deren Verfolgung nicht lohnt oder denen man einen gewissen Nutzen nicht absprechen kann. Die Tiere, deren Haltung direkten Gewinn verspricht, wurden zu Nutzvieh, zu Waren degradiert, deren Körper man möglichst schnell zu vermehren, zu vergrößern und zu töten trachtet. Noch heute werden Schweine, Kälber und Federvieh in höllischer Enge zur Schlachtreife gebracht, damit sie diese unter den widernatürlichen Haltungsbedingungen überhaupt erleben, werden sie bereits mit dem Futter medikamentiert und ruhiggestellt, damit sie aneinander keine Verletzungen verursachen und vor der Zeit daran eingehen. Millionenfach müssen Tiere auch dem faustischen Erkenntnisstreben der Menschen dienen. Tiere werden gequält und getötet, um Waffen, Medikamente und Kosmetika zu erproben. Wir Echraner empfinden diese Praxis als eine Schande für unsere ganze Art. Welch unglaublicher Hochmut spricht aus dem Umstand, die ganze belebte und unbelebte Welt nur als Werkzeug für die Wohlfahrt der menschlichen Art zu verstehen. Natürlich liefert auch hierfür die Religion eine Rechtfertigung dieser Raserei. macht euch die Erde untertan, soll Gott gesagt haben. Wie praktisch. Aber die daraus abgeleitete Vergewaltigung der Natur macht ja auch vor den eigenen Artgenossen nicht Halt. Uns empört, wenn wir hören, dass in den Industrieländern riesige Nahrungsmengen vernichtet werden, nur um die Preise hochzuhalten. Uns empört, wenn wir hören, dass gleichzeitig Futter und Lebensmittel aus Ländern, in denen Menschen verhungern, importiert werden, also ein Gutteil der Überproduktion in der Erde der Armen wächst. Uns empört, dass man in Hungerländern auf besten Böden Zuckerrohr anbauen lässt, um daraus Ethanol zum Betrieb von Autos zu erzeugen. Oder Raps, um mit daraus gewonnenen Öl Landmaschinen und Panzer zu betreiben. Tabak, um die Menschen zu vergiften und was es an Verrücktheiten mehr gibt. Uns empört, dass man das Mehl getrockneter Tierkadaver an Rinder und Schafe verfüttert. Dass Kälbern die Milch vorenthalten wird und man ersatzweise billige Austauschmixturen verfüttert. Und uns empört, dass bis zu 10 Kilo Getreide oder Soja an Tiere verfüttert wird, damit daraus 1 Kilo Fleisch wächst. Nun könntet ihr sagen, die armen Länder exportierten ihre Agrargüter ja freiwillig. Die Zeiten des Kolonialismus seien vorbei. Doch ist dies nur dem Schein nach so. Denn auch nach dem Abzug der Kolonialherren haben sich die alten Abhängigkeiten und Besitzverhältnisse nur wenig geändert. Statt Nahrung für die Bevölkerung anzubauen und die Großplantagen der Kolonialzeit durch eine Landreform an Kleinbauern zu verteilen, werden auf den ertragreichsten Flächen Waren für den Export erzeugt. Tabak, Kaffee, Tee, Kakao, Baumwolle, Sisal, Erdnüsse, Zuckerrohr, Bananen, Soja und so weiter. Die Großgrundbesitzer und die Führungsschichten dieser Länder bauen an, was die reichen Nationen auf dem Weltmarkt nachfragen. Jene wiederum unterstützen die Machtverhältnisse in diesen Ländern, um sie weiter ausnützen zu können. Wenn sie das nicht politisch oder gar militärisch tun, dann doch wirtschaftlich, indem sie die Waren abnehmen und im Gegenzug Maschinen und Luxusgüter liefern, was Abhängigkeiten schafft, die nicht so augenfällig sind wie Kolonialtruppen oder Ketten, aber genauso wirksam. Erst recht, wenn auch noch die Waffen geliefert werden, um diese Unrechtsregime am Leben zu halten. Zudem sind die armen Länder hoch verschuldet, sodass durch den Schuldendienst ihr Zwang zum Export zementiert wird. Und das soll keine Form von Kolonialismus sein? Ich meine, das Beispiel zeigt, wie Geldwirtschaft die Menschen versklavt und sich um die natürlichen Lebensgrundlagen nicht kümmert. Deswegen erscheint uns Iranern eine derartige Zivilisation als ein Krebsgeschwür, das überall seine Metastasen setzt und das nach und nach alles gesunde Gewebe zerstört. Sollte diese Auffassung stimmen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Erde daran stirbt. Außer das Geschwür würde begreifen, dass es damit auch selber stirbt. Doch Geschwüre haben keinen Verstand. Nun, selbst wenn euch meine Anklage berühren sollte, wird es euch zweifellos schwerfallen, in unserem einfachen und arbeitsreichen iranischen Leben einen Ausweg zu sehen. Zu tief sitzen die Vorstellungen von der mühseligen und stupiden Landarbeit, die ja, wie man euch immer wieder sagt, durch die Technisierung erst erträglich gemacht worden ist. Doch ihr täuscht euch. Die iranische Nahrungsproduktion hat nichts mit der knochenbeugenden Knechtschaft der Landbevölkerung der Vergangenheit zu tun, wo man arbeitsteilig für kargen Lohn fremde Felder bearbeiten musste. Dies hieß wochenlang mähen, hacken, ackern, Ernten, Dreschen und so weiter. Der ichranische Selbstversorgerlandbau ist das Gegenteil davon. Man arbeitet nicht als Knecht in fremde Taschen, sondern baut aus freien Stücken an, was man später zu ernten wünscht. Eine abwechslungsreichere und sinnvollere Tätigkeit gibt es nicht. Kopf und Hände sind gleichermaßen beteiligt. Bevor eine Tätigkeit langweilig wird, lädt schon die nächste ein. Der ganze Mensch ist gefordert, nicht nur ein Teil von ihm. Die Gedankenlosigkeit im Umgang mit der Erde ist vermutlich die Konsequenz aus tierischem Erbe und menschlicher Entartung, denn die Natur hatte es nicht nötig, Verantwortungsbereitschaft für einen geografischen Ort im Instinkt zu verankern. Abgrasen, düngen und weiterziehen war gängiges symbiotisches Prinzip. Doch auch den aus seinem natürlichen Gleis gesprungenen Menschen konnte die Natur noch viele Jahrtausende verkraften, bis schließlich die Spuren der explosionsartig sich vermehrenden Menschen zu tief wurden, die zudem ihre Kraft durch Maschinen vervielfachten. Der Mensch wurde zum Wüstenmacher, zum Mörder an ungezählten Arten, zum Vergifter von Wasser und Luft. Sein Verstand reichte zwar aus, kurzfristige Ziele zu verfolgen, doch nicht deren unbeabsichtigte, zeitverzögernd einsetzende Folgen zu überschauen, die zudem den Sinnen oft nicht zugänglich sind. War ein Landstrich ausgebeutet oder unbewohnbar, zogen die Menschen weiter. Die Erde war ja groß genug. Heute werden Weiden in den entlegensten Winkeln der Erde abgegrast, ohne dass die Verbraucher diese jemals zu Gesicht bekommen. So entstehen Wüsten, von denen die eigentlichen Wüstenmacher oft gar nichts ahnen. Um dieses gedankenlose Treiben zu vermeiden, ist es wohl unumgänglich, dass die Menschen mit der Erde, die sie nährt, unmittelbar in Beziehung treten und für sie Verantwortung übernehmen. Wir Ichraner sind der Überzeugung, dass diese Erde nur dann eine Zukunft haben kann, wenn sich für jedes Stück Erde ein Mensch verantwortlich fühlt. Diese Verantwortung wächst bei den meisten Menschen aber wohl nur dann, wenn sie ein Stück Land auf Gedeih und Verderb überantwortet bekommen, vor dem sie sich und ihre Nachkommen ernähren müssen, sodass die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit von alleine zur obersten Maxime wird. Jede ichranische Familie besitzt ein ausreichend großes Stück Land zur Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln. Die Größe der Parzellen hängt von der Qualität des Bodens, der Zahl der Familienmitglieder, den klimatischen Verhältnissen und dem Verhältnis der privaten und der kommunalen Wirtschaftsflächen ab, die jedes Dorf selbst bestimmt, meist sind es 1 bis 2 Hektar. Dieses Land bleibt auf Dauer im Besitz der Eigentümer und ihrer Kinder. Sie dürfen es aber nicht veräußern. Wenn sie keine Erben haben, fällt der Besitz nach ihrem Tode wieder an die Gemeinde. Die Fläche reicht aus, eine Familie mit Gemüse, Kartoffeln und Obst zu versorgen und um Winterfutter für ein paar Ziegen oder Milchschafe zu gewinnen. Manchmal wird auch eine Kuh, ein Pferd oder ein Esel gehalten. Während der Vegetationszeit werden die Tiere tagsüber auf Gemeinschaftsweiden gehütet, wobei sich die Dorfmitglieder bei dieser Arbeit reihum abwechseln. Auch der Getreideanbau wird gemeinschaftlich auf kommunalen Feldern betrieben, wobei die Flächen immer abwechselnd als Weiden dienen, sodass keine weiteren Düngemaßnahmen erforderlich sind. Für schwere Feldarbeit und für Transportzwecke hat jedes Dorf auch ein paar Traktoren und ähnliche Gerätschaften. Zu jedem Dorf gehört auch ein Brennholzwald mit schnell wachsenden Gehölzen, der gemeinsam nachhaltig bewirtschaftet wird. Jedes Jahr wird davon ein Abschnitt geerntet. Durch die Fähigkeit der Bäume wieder aus den Stümpfen auszutreiben, kann ein Waldstück etwa alle 20 Jahre abgeholzt werden. Auch der Bedarf an Bauholz kann in einem gemeinschaftlichen Forst gedeckt werden. Daneben gibt es noch kommunale Sand- und Lehmgruben und, je nach geologischer Lage, auch ein Steinbruch. Neben diesen Wirtschaftsflächen gehört zu jedem Dorf ein Wald, der es umschließt und der nicht bewirtschaftet wird. Er hat Urwaldcharakter und eine üppige Flora und Fauna, Feuchtflächen und Moore. Von diesen Wäldern aus ziehen sich Feldgehölze von großen Laubbäumen durchsetzt, netzartig durch die Dorffluren. Gleichsam adern das Blut, bringen sie nützliche Wildtiere in jeden Garten. Die Feldhecken, deren Schönheit und Artenreichtum man gesehen haben muss, dienen zugleich der Versorgung der Menschen mit Nüssen, Beeren und Kräutern aller Art. Zudem sind sie eine ergiebige Weide für die Bienenvölker, die in beinahe jedem Garten stehen. In den Hecken bauen Singvögel ihre Nester, leben Igel, Kröten, Eidechsen und Blindschleichen, die unsere Gärten vor Schädlingsplagen bewahren. In der Nähe unserer Wohnhäuser liegen unsere Obstgärten. Wer Echra im Frühling besucht, sieht unsere Dörfer in einem Blütenmeer versinken. Ebenso herrlich ist der Herbst, wenn sich die Gehölze unter der süßen Last der Äpfel, Birnen und Zwetschgen fast bis zum Boden biegen. Geeignete Früchte lagern wir in Erdkellern ein, andere werden getrocknet, eingekocht oder zum Moos gepresst. Da wir keine Nahrungsmittel importieren, gibt es manche Früchte nur zu bestimmten Jahreszeiten. Kein Wunder also, wenn wir im Sommer und Herbst im Obst schwelgen, haben wir uns doch Monate darauf gefreut. Über die zeitweise Verknappung zu lamentieren, fällt uns nicht ein. Wissen wir doch, dass durch sie der Genuss an den Früchten umso größer wird. Wer täglich alles haben kann, freut sich bekanntlich über gar nichts mehr. Grundsätzlich geben wir der Erde alle pflanzlichen Reste, die Asche der Feuerstellen und alle tierischen und menschlichen Ausscheidungen zurück. Gelegentlich streuen wir zusätzlich Gesteinsmehl und alle paar Jahre ein wenig Kalk, um die Mineralstoffversorgung der Böden zu sichern. Diese Düngemaßnahmen sowie ein geregelter Fruchtwechsel reichen aus, um reichliche Ernten zu sichern. Übermäßige Schädlingsplagen sind dank der Sorge um die Nützlinge des Fruchtwechsels und durch Anbau von Mischkulturen praktisch unbekannt. Unsere Gemüsegärten sind meist dreigeteilt. Extra gedüngt wird immer nur das Drittel, auf dem stark zehrende Pflanzen wie Kartoffeln, Mais, Kohl, Tomaten oder Kürbisse angebaut werden. Im Folgejahr werden auf derselben Fläche Wurzelgemüse und Zwiebeln gezogen. Im dritten Jahr genügt der Nährstoffgehalt immer noch den Bohnen, Erbsen und Linsen, die ja als Leguminosen über Wurzelbakterien in der Lage sind, sich den Stickstoff aus der Luft zu holen. Beliebt sind bei uns auch Reihenkulturen, wobei in den Furchen zwischen den Reihen Mulchmaterial wie Gras, Laub oder andere organische Abfälle ausgebreitet werden, was viele Vorteile bringt. So kommt man beispielsweise auf der Mulchdecke auch bei Regenwetter sauberen Fußes an jede Pflanze heran. In Trockenzeiten bleibt unter dem Mulch die Erde feucht und krümelig, sodass nur selten oder gar nicht bewässert werden muss. Unerwünschte Wildkräuter werden durch die Mulchdecke ebenfalls eingedämmt, sodass bei dieser Anbaumethode das Rückenbeugen der Jäten keine große Rolle spielt. Am wichtigsten ist das Mulchen aber für das Bodenleben. Schon nach einem halben Sommer ist eine dicke Mulchschicht beinahe vollständig zur Erde geworden, die in Geruch und Aussehen an beste Walderde erinnert. Wir füttern also nicht die Pflanzen, wie man es mit Kunstdünger macht, sondern wir füttern das Bodenleben, das sich dadurch prächtig entwickelt und uns als Gegenleistung unsere Nutzpflanzen mit bestem Dauerhumus versorgt. Außer beim Umbruch von Grünland werden in Echera die Böden kaum umgebrochen. Wir mulchen die Beete nach der Ernte oder säen Gründüngerpflanzen, die schnell den Boden bedecken, im Winter abfrieren und zur Nahrung für das Bodenleben werden. Im Frühjahr rächen wir den Rest des Mulches ab und durchziehen die krümelige Erde mit einem Eisenhaken oder einer abgewinkelten Mistgabel. Durch das Mulchen verringert sich der Zeitaufwand für den Nahrungsanbau beträchtlich. Vielleicht hört man deswegen in Echra ziemlich selten jemanden über Gartenarbeit jammern. Was frische, ungespritzte und natürlich gedüngte Gartenerzeugnisse wert sind, weiß jeder, der sie kennt. Kaufhausware ist immer einige Tage alt, wegen Transport- und Lagergründen zumeist unreif geerntet, nach den Gesetzen des Marktes erzeugt, was heißt, dass nichts unterlassen wird, was sein oberflächlich und größenmäßig gefälliges Äußeres fördert. Davon, dass dem Erzeuger die Gesundheit eines fernen, anonymen Konsumenten zumindest gleichgültig ist, kann ausgegangen werden. Aufgrund unserer Wertschätzung allen Lebens essen viele Echeraner keine Tiere. Alleine ihr absichtliches Töten und das Aufbrechen und Zerteilen ihrer Leichen ist uns eine schlimme Vorstellung. Ihr habt dieses grausige Tun einer Berufsgruppe übertragen und mogelt euch so um das blutige Geschäft herum. Vermutlich würden auch bei euch viele Menschen kein Fleisch essen, müssten sie die Tiere selber schlachten, ausnehmen, enthäuten, rupfen. Milch und Milchprodukte werden von vielen Echeranern dagegen gerne verzehrt. Andere lehnen auch diese aus den verschiedensten Gründen ab, etwa weil die Natur die Milch von Säugetieren kaum für menschlichen Gebrauch vorgesehen hat oder weil Milchprodukte eine regelmäßige Nachzucht von Jungtieren bedingen, die letztlich in der Mehrzahl geschlachtet werden müssen. Hier will ich aber auch meine Erfahrung einfließen lassen, dass ich schon wiederholt jungfräuliche Ziegen durch Anmelken auf Dauer zur Laktation anregen konnte. In aller Regel genügt aber eine Geburt, um den Milchfluss einige Jahre zu erhalten.